Letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema deiner Loyalität zu Gott beschäftigt. Und wir haben letzten Sonntag etabliert und festgehalten, dass deine Loyalität zu Gott sich durch deinem tagtäglichen Gehorsam beweist. Nun, jeder, der schon eine Weile im Christenleben unterwegs ist, der weiß und er wird mit mir diese Meinung teilen, dass das christliche Leben kein Ponyhof ist. Es ist nicht einfach. Du befindest dich in einem Kampf gegen Sünde Tag für Tag. Du hast Schwierigkeiten um dich herum, die du Tag für Tag begegnen musst. Dein Herz ist schwer mit Sorgen um Finanzen, um deine Kinder oder um deine Gesundheit. Und dann ist jeder weitere Aufruf zum Gehorsam, jeder weitere Aufruf dazu, Gott zu folgen, nur noch eine zusätzliche Last, die untragbar erscheint. Manchmal kommst du dir vor wie Teil einer Fußballmannschaft, deren Gegner zu stark ist, deren Chancen zu schlecht sind, dessen Aussichten hoffnungslos sind, weil die Gegner der Welt, der Sünde oder Satan unüberwindbar scheinen. Und so ist jedes Spiel, das du spielst, anstrengend, jedes Spiel ist, verlangt dein Allerbestes, treibt dich zu deinem Maximum, über dein Limit hinaus schon fast. Und du sagst dann in deiner Realität, dass du müde bist, dass du fertig bist, dass du aufgeben möchtest. Und du rufst aus, der Kampf ist einfach zu schwer. Diese Last, die du spürst, die lässt nicht nach. Und der Eindruck, dass Gott dich erdrücken will, lässt nicht nach. Und das wirft dann natürlich in deinem allgemeinen Leben Fragen auf. Die Frage, die du dir dann stellst, ist, wozu das alles? Was hat das Ganze für einen Wert? Und welchen Ausgang wird das Ganze überhaupt haben? Und warum sollte ich denn überhaupt noch weiterkämpfen? Und wenn du heute Morgen hier sitzt und genau diesen Eindruck hast, dann möchte ich dir zurufen, dass Gott dich in seiner Gnade nicht alleine lässt. Und dass wir in der Bibel die Verheißung haben, dass dein Kampf einen guten Ausgang hat. Und vor allen Dingen, dass deine Loyalität zu Gott gewinnbringend ist. Nun, wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs und wir haben gesehen, wie Jesus die Apostel mit einem ganz bestimmten Auftrag ausgestattet hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8, nämlich seine Zeugen zu sein und sein Wort zu verkündigen. Und genau das sehen wir dann auch, wie sich das in der Apostelgeschichte entfaltet, wie diese 12 Männer ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist und sein Wort verkündend. Und sie werden Zeugnis dadurch, dass sie die gute Botschaft von Christus weiterbringen. Sie werden Zeugnis dadurch, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sehen, wie das Zeugnis sich entfaltet, dadurch, dass die Gemeinde heranwächst. Und wir sehen auch, wie dieses Zeugnis dann auf Widerstand stößt. Und hier ist genau dieser Punkt, wo wir sehen, dass der Siegeszug des Evangeliums jetzt auf Hindernisse trifft. Dass es jetzt so aussieht, als wenn es Sand im Getriebe hat. Und der Weg, der sonst so eben schien, hat jetzt Schlaglöcher und Blockaden. Denn was wir letzten Sonntag gesehen haben in den Abschnitt von Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 32, dort haben wir gesehen, dass der Hohe Rat jetzt voller Eifersucht erfüllt ist. Der neidisch ist darauf, dass Galiläer, die völlig unbelehrt sind, die eigentlich keine Ahnung haben sollten von den Schriften, es geschafft haben, ganze Menschenmengen zu mobilisieren. Eine ganze Volksmenge zu erreichen, Popularität zu gewinnen und dazu auch noch einen guten Ruf im Volk haben. Und dann sieht der Hohe Rat sich selber in Gefahr. Er sieht seinen eigenen Einfluss, seine eigene Geltung in Gefahr und vor allen Dingen auch die Gefahr, dass ein Aufruhr entsteht, der das ganze politische System, das ganze religiöse System durcheinanderwerfen würde. Und was der Hohe Rat dann tut, ist, dass er diese 12 Apostel alle zusammen ins Gefängnis wirft, in der Hoffnung, um da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen und um sie dann zu verhören und sie unter Umständen auch zu verurteilen. Doch wir sehen auch in diesem Abschnitt in der Apostelgeschichte 5, dass Gott da nicht mitspielt und diese Apostel durch einen Engel befreit wären. Und wir sehen dann, wie die Apostel wieder am gleichen Ort sind, wo sie vorher waren, nämlich im Tempel, und wieder weitermachen, dort, wo sie aufgehört haben, nämlich zu lehren. Und man fängt sie wieder ein und stellt sie nun vor den Hohen Rat, weist sie noch einmal zurecht. Und wir haben diese große Aussage von Petrus, wo er vor dem Hohen Rat bekennt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, in der Predigt heute wollen wir uns auf den nächsten Abschnitt konzentrieren, der daran anschließt, in die Verse 33 bis 42. Ich möchte aber des Zusammenhangs willen die Verse 27 bis 42 lesen, damit wir den ganzen Zusammenhang besser verstehen. Also Apostelgeschichte 5, Abvers 27, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne auf oder holt euch auch noch welche hier, die auf dem Tisch hinter der Säule liegen. Dort heißt es, sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt, denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing, der ist getötet worden, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte eine Menge Volk abtrünnig, brachte sie hinter sich. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. In diesem Text, den wir uns heute anschauen, gibt es zwei Gründe, warum die Loyalität zu Gott sich lohnt. Zwei Gründe. Und der erste Grund ist, weil Gottes Werk trotz Widerstand besteht. Wir sehen jetzt hier in Vers 33 die Reaktion des Hohen Rates auf die Rede von Petrus. Und wir lesen dort, sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Jetzt ruft euch nochmal ins Gedächtnis, was Petrus hier gemacht hat. Petrus hat ihnen wieder einmal die Schuld für den Tod Jesu Christi gegeben. Er hat ihnen dann auch noch gesagt, dass sie ungehorsam gegenüber dem Heiligen Geist sind. Und außerdem spricht er auch noch von der Auferstehung. Und mit dieser Auferstehung ist er besonders den Sadduzäern ein Dorn im Auge, die nämlich diesen Fakt der Auferstehung an und für sich verleugnen. Und dementsprechend ist auch die Reaktion, die wir hier sehen, eindeutig. Sie ergrimmten. Und der Begriff, der hier benutzt wird, den könnte man auch übersetzen mit Sägen, mit einer Säge. Andernorts in der Bibel wird es übersetzt mit, ihre Herzen sind durchbohrt. Also das, was wir hier erleben, ist eine Masse, die jetzt in Rage gerät, die darüber erzürnt ist, deren Herz voll ist. Denn Petrus hat es geschafft, den Nerv dieser Menschen zu treffen. Und die überlegen nun, wie bringen wir sie wohl um? Wie können wir das Ganze stoppen? Und während dieser Tumult nun stattfindet, hier im Hohen Rat, steht ein Mann auf. Wir lesen in Vers 34, es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Wir sehen also diesen Mann, der jetzt aufsteht und diesem Treiben, das hier im Hohen Rat stattfindet, Einhalt gebietet und die Apostel herausschickt. Nun, Gamaliel ist ein Pharisäer. Und Paulus beschreibt später in der Apostelgeschichte, dass er selbst ein Schüler dieses Gamaliels war. Es ist ein Mann, der angesehen war unter dem ganzen Volk, ein Mann, der respektiert war. In der jüdischen Überlieferung liest man heute noch von ihm, dass es, also dort steht es so, seit dem Tod von Rabban Gamaliel, dem Älteren, gibt es keine Ehrfurcht mehr vor dem Gesetz. Und Reinheit und Enthaltsamkeit sind gleichzeitig ausgestorben. Also wir sehen, dass mit Gamaliel ein gewisser Standard Einzug nahm in den Hohen Rat. Und er repräsentiert diesen Standard. Gamaliel ist ein alter Fuchs, der viel Erfahrung hat, der vieles mitgemacht hat. Und wenn er jetzt aufsteht, sofort die Aufmerksamkeit bekommt und aus diesem Reichtum seiner Erfahrung nun spricht. Und wir lesen dann ab Vers 35, wie er die Leute jetzt warnt und sagt, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Passt auf, reagiert nicht, überschnell. Und dann in Vers 36 und 37 bringt er jetzt zwei Beispiele aus der Geschichte hervor. Er bringt hier zwei Aufständische, die beide sich gegen das jüdische Gesetz aufgelehnt haben. Zum einen spricht er hier von Teudas, ein Mann, der sich selbst groß gemacht hat, so bezeichnet Gamaliel es. Wir können davon ausgehen, dass er entweder aufgestanden ist und gesagt hat, er sei der Messias, oder er hat sich selber als ein Prophet ausgegeben und es geschafft hat, dadurch eine Anhängerschaft um sich herum zu sammeln. Doch Gamaliel betont, dass das, was er versucht hat, keinen Ausgang hatte, keinen Erfolg hatte und er sterben musste und seine Anhängerschaft sich zerstreute. Dann spricht Gamaliel von Judas, dem Galiläer. Und von ihm finden wir aus der Geschichte, dass er sich gegen die Herrschaft der Römer aufgelehnt hat. Und Judas hat darauf bestanden, dass da deshalb, weil Gott Israels wahrer König ist, kein Israelit sich vor heidnischen Mächten beugen sollte. Er bezeichnete es als Hochverrat, sich der römischen Regierung zu unterordnen. Nun, die Revolte, die er angezettelt hatte, wurde niedergeschlagen, seiner Truppe wurde ein Ende gesetzt und auch er hatte keinen Erfolg. Und aufgrund dieser zwei Beispiele, die Gamaliel jetzt hier anführt, schließt er jetzt ab Vers 38, wenn wir dort lesen, und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Wir sehen also, wie Gamaliel aufgrund seiner Erfahrung, die er gemacht hat, hier diesen Schluss zieht und sagt, Männer, Gottes Werk kann nicht vernichtet werden. Und er warnt sie sogar, ihr könntet möglicherweise noch als solche erfunden werden, die gegen Gott streiten. Er formt hier sogar ein Wort, das wir sonst nirgendwo in der Bibel finden. Er sagt, ihr werdet sonst Gottesstreiter sein. Nun lesen wir aber mal und beachten mal, was die Lösung von Gamaliel ist. Was sagt er? Wie sollte man mit diesen Leuten umgehen? Er sagt, wartet ab. Er sagt, seht einfach mal, was passiert. Er sagt, lasst dem Ganzen einfach mal seinen Lauf und wir werden schon erleben, ob das Ganze richtig ist oder falsch. Nun, ist dieses Abwarten richtig, ist die Frage. Denn die Botschaft, die Petrus gegeben hat, war eindeutig. Die Zeichen und Wunder, die diese Botschaft unterstützt haben, waren zahlreich. Selbst das Ereignis, das Gamaliel selber miterlebt hat, dass er Menschen in das Gefängnis steckt und die plötzlich ohne äußerliche Auswirkungen plötzlich wieder am anderen Ort sind, hätte Fragen aufwerfen sollen. Stattdessen ruft er hier auf, wartet einfach mal ab. Und dabei wäre es seine Aufgabe gewesen, hier zu sagen, Männer, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wir müssen prüfen, ob diese Botschaft, die diese Menschen hier bringen, auch wirklich wahr ist. Wir müssen herausfinden, was sich hier eigentlich vorspielt. Denn was Gamaliel hier jetzt vorschlägt, ist ein Abwarten, das tödlich ist. Ein Abwarten, das ungehorsam ist und ein Abwarten, das Konsequenzen nach sich ziehen wird. Denn was wir verstehen müssen und was wir festhalten müssen, ist, dass wenn es um das Evangelium von Christus geht, es keine Neutralität gibt. Es gibt kein Abwarten. Wenn es um das Evangelium Christi geht, um die Frage, ob er kam, ob er lebte, ob er starb und auferstand, dann gibt es keinen neutralen Boden. Dann gibt es nur Gläubige und Ungläubige. Dann gibt es nur Gegenspieler oder Mitarbeiter. Und deshalb ist Gleichgültigkeit und Abwarten das Gleiche wie Ablehnung. Und wir sehen hier einen Gamaliel, der zwar eine richtige Beobachtung sieht, aber die falschen Konsequenzen zieht. Nichtsdestotrotz können wir festhalten, dass die Beobachtung, die er macht, das Menschenwerk vergeht, Gottes Werk aber besteht, wahr ist. Das ist eine These, die wir im Alten Testament und im Neuen Testament immer und immer wieder finden. Selbst der König Salomo schreibt in seinem Buch Der Prediger, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Gottes Pläne können nicht über Bord geworfen werden. Gottes Plan wird bestehen. Und wenn wir dann in der Apostelgeschichte schon in den ersten Botschaften von Petrus sehen, betont er immer wieder, der Plan Gottes hat sich erfüllt. Der Plan Gottes hat sich erfüllt und trotzdem habt ihr Verantwortung. Also wir sehen dieses Prinzip, das Gamaliel kennt und das wahr ist, das Menschenwerk vergeht, aber Gottes Werk besteht. Nun, wenn du, um einfach mal ein Beispiel zu nutzen, wenn du neues Geschirr kaufen darfst für deine Küche und du gehst in ein Geschäft hinein und man bietet dir einen Pappbecher oder eine Porzellantasse an, macht keiner, aber stellt euch das mal vor, dann würdet ihr euch für die Porzellantasse entscheiden, weil sie länger hält, richtig? Mindestens ein Grund, warum ihr sie länger nehmen würdet. Nun, diese Gefahr allerdings, in der wir uns als Christen immer wieder befinden, ist, dass wir anfangen, Porzellanteller, Porzellantassen durch Pappbecher zu ersetzen. Dass wir anfangen, Gottes Werk, das er tut, durch Menschenwerk zu ersetzen. Denn Gott ist es, der sein Werk anfängt in deinem Christenleben, in der Bekehrung. In dem Moment, wo du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du erkennst, dass du Jesus brauchst und den Jesus selbst als Herrn und Heiland anerkennst. Das ist der Moment, wo Gott sein Werk in dir beginnt. Und jetzt ist aber trotzdem die Gefahr, dass du jetzt aufgrund dessen, nachdem Gott sein Werk angefangen hat, du weiter auf eine menschliche Art und Weise vorgehst. Und wir haben viele Beispiele im Neuen Testament, die die Warnung dagegen aussprechen. Es besteht die Gefahr, dass du jetzt in Selbstgerechtigkeit vorwärts gehst. Und wir sehen ein Beispiel dazu bei den Galatern, die sich aufgrund des Evangeliums, des wahren Evangeliums bekehrt haben, die jetzt aber anfingen, dem alten Gesetz zu folgen und plötzlich auf andere Äußerlichkeiten den Wert gelegt haben. Die fingen an, die Beschneidung zu betonen, die fingen an, Feste zu betonen und so weiter und so fort. Und Paulus ruft ihnen zu in Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Und er macht ihnen deutlich, diese Selbstgerechtigkeit, die ihr jetzt sucht, die hat keinen Erfolg. Diese Selbstgerechtigkeit, die wird vergehen. Ihr strebt nach Menschenwerk und nicht Gottes Werk. Oder eine andere Gefahr ist, dass wir menschliche Denkweisen annehmen. Und auch dort ein Beispiel im Neuen Testament, wo Paulus an die Kolosser schreibt, ebenfalls eine der ersten Gemeinden, ebenfalls eine der Gemeinden, die das Evangelium klar verkündigt bekommen haben, die eigentlich hätten besser wissen müssen. Und trotzdem kamen sie an den Punkt, um die Erhabenheit Jesu anzuzweifeln. Und Paulus ruft ihnen zu, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Gefahr, die Paulus bei ihnen besonders sieht, ist, irgendwelche menschlichen Denkweisen anzunehmen über dem, was Jesus gesagt hat. Das sind Beobachtungen und Rückschlüsse der Menschen, die hier über Gottes Wort gestellt werden. Es sind Ergebnisse für uns aus Psychologie, Philosophie, Pädagogik oder sonstigen Wissenschaften, die über das Wort Gottes gestellt werden. Und plötzlich wird Gottes Werk mit Menschenwerk ersetzt. Oder menschliche Begierden, wo wir viele Beispiele sehen, ein Beispiel in Jakobus 4, wo Lüste, Begierden wichtiger werden als das, was Gott will. Wo man anfängt, sich treiben zu lassen nach dem, was das Fleisch will. Wo man anfängt, nur noch nach Gefallenen von Menschen zu suchen. Wo man anfängt, das Gefallen der Welt zu suchen. Wo man anfängt, gemäß der Frucht des Fleisches und nicht der Frucht des Geistes zu leben. Und das Produkt ist nicht Gottes Werk, sondern Menschenwerk. Und zu all diesem sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, und das ist eine Stelle, die wir gerne mal mit mir aufschlagen dürft, 1. Korinther 3, Vers 11, wo er genau das betont. Und erst einmal deutlich macht, dass das, was Gott angefangen hat, Bestand hat. In 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und was Paulus hier deutlich macht, du wirst zwar errettet, weil Christus das Fundament ist und weil das gelegt ist und das sicher ist, aber doch alles darauf, was du produziert hast, unter Umständen verbrennen wird, wenn es Menschenwerk ist. All das, die menschlichen Denkweisen, die du dir erbaut hast, all deine Konzepte, die mangelhaft sind, all die menschlichen Taten, die unzulänglich sind, alles umsonst. Und das ist der Punkt, wo Gamaliel absolut recht hat, dass Menschenwerk vergeht und Gottes Werk besteht. Denn es ist Gottes Werk allein, das sich nicht ausbremsen lässt. Denn was er vorhat, ist unausweichlich. Und was er plant, wird auch stattfinden. Und was er tut, das gelingt. Und hier ist der Punkt, wo sich deine Loyalität zu Gott beweist. Wenn du deinen Kampf zur Sünde heute anschaust, wenn du deine Schwierigkeiten heute anschaust und deine Nöte heute anschaust und du dann versuchst, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, der Sünde nachzugeben, statt ihr zu widerstehen, Schwierigkeiten zu entfliehen, statt ihnen biblisch zu begegnen, Nöte irgendwie zu überspielen, statt sie biblisch anzugehen. Wenn es auch im ersten Moment einfacher und gewinnbringender erscheint, dann beteiligst du dich trotzdem an Menschenwerk und dann produzierst du Menschenwerk, das vergehen wird. Nun, was ist die Alternative? Wir sehen hier Apostel, die ein Beispiel sind darin, wie sie vom Heiligen Geist getrieben sind, wie sie einen Schritt nach dem anderen gehen, wie sie Widerstand ins Auge schauen, wie sie offene Türen annehmen, die Gott ihnen gibt, die Gottes Werk sehen und Mitarbeiter in Gottes Werk sind. Und es ist diese Haltung, die im Glauben selbst anfängt. Es ist diese Haltung, die mit einer Kapitulation vor Gott anfängt. Ein Beispiel davon sehen wir im Alten Testament bei Abraham, in 1. Mose 15. Dieser Mann war ausgezogen aus seinem Volk aufgrund des Befehls, den Gott ihm gegeben hatte. Doch was er dann erlebt, ist alles andere als rosig. Sein Leben scheint schlechte Aussichten zu haben. Ihm wurde eine Nation versprochen mit vielen Nachkommen, aber es ist für ihn unmöglich, Kinder zu bekommen. Dazu muss er sich trennen von Lot. Und nachdem er sich getrennt hat, muss er ihn auch noch retten, weil der inmitten von einem Krieg in eine Parteiung gerät. Und Abraham ist verzweifelt und fragt sich, wo soll das Ganze hinkommen? Und in 1. Mose 15 sehen wir, wie Gott sich dann diesem Abraham offenbart und sagt, ich bin dein Schild. Und Gott gibt ihm dann ein Versprechen. Ein Versprechen, dass er ihn als Volk aufbauen wird. Und Abraham hat nichts anderes als dieses Versprechen. Er hat nichts anderes als Gottes Worte. Und wir sehen von ihm in 1. Mose 15, Vers 6, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist der Anfang dieses Glaubens, wo er sich auf das Werk Gottes stützt und anerkennt, dass Gott es besser weiß. Und er fängt an zu verstehen, dass das Werk von Gott bestehen wird. Und er wirft sich unter den Ratschluss seines Gottes. Und das ist es, wo der Christ anerkennt, dass sein Werk besteht und Menschenwerk vergeht. So wie ein Kind an der Hand eines Vaters läuft. Und dieser Vater in der Lage ist, über die Hindernisse hinwegzuschauen, wo du nur schwarze, dunkle Wände siehst. Der Vater, der dich über Hindernisse hinwegtragen kannst, die für dich unüberwindbar scheinen. Und ein Vater, der dir Schutz bietet an den Stellen, wo du sonst völlig ausgeliefert erscheinst. Und bei alledem realisierst du, dass sein Plan funktioniert und sein Plan Bestand hat und sein Plan immer gut ist. Und die Frage dann nochmal zu stellen, lohnt sich Loyalität zu Gott? Und die Antwort ist ja, denn alles andere würde vergehen. Alles andere hat keinen Bestand und alles andere würde dich auch in Verzweiflung treiben, denn nur sein Werk hat Bestand, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Nun, der Text gibt uns noch einen weiteren Grund, warum die Loyalität zu Gott sich lohnt. Der zweite Grund, weil Gottes Werk trotz Leid erfreut. Wenn wir zurückgehen zur Apostelgeschichte 5, wir sehen also hier diesen Gamaliel, wie er aufgestanden ist, diesem Hohen Rat zuspricht und Gehör bekommt. Doch nun lässt man die Apostel nicht ganz ohne Konsequenzen gehen. Wir lesen in Vers 40, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und wenn hier von Schlagen die Rede ist, dann ist die Geißelung in einer Synagoge gemeint. Das bedeutet, dass jeder einzelne von diesen Aposteln mit 40 Schlägen weniger einen geschlagen wurde, mit Lederriemen, die möglicherweise noch mit Knochen oder Bleistücken besetzt wurden. Und das ist keine einfache Strafe, die sie hier mit sich nehmen. Manch einer ist durch diese Bestrafung schon gestorben. Und jetzt stell dir das selber mal vor, gekniet über dem Bock mit freiem Überkörper, und dann einen Schlag nach dem anderen, bis die 39 erreicht sind. Und deine Haut brennt, mancherorts ist sie aufgeplatzt, dein Rücken schmerzt. Und nachdem es fertig ist, erinnert dich jede Bewegung, die du tust, daran, was gerade eben stattgefunden hat. Dein Gesicht ist schmerzverzerrt. Und was lesen wir in Vers 41? Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Diese Männer freuen sich. Und so wie der Text es schon schreibt, ist es so ein richtiges Paradox, ein Oxymoron. Denn es steht hier, sie wurden gewürdigt, Schmach zu leiden. Seht ihr das? Das sind zwei gegenteilige Wörter. Was die Unehre vor der Welt ist, ist für die Apostel Ehre. Was Verachtung in der Welt und vom Hohen Rat ist, ist für sie Achtung. Was unwürdig ist vor der Welt, ist für sie würdig. Und wir sehen hier, dass diese Apostel ein ganz anderes Wertesystem haben. Die gehen jetzt wieder unter Leute und man sieht ihnen die Spuren von der Folter an. Die sind gebrandmarkt, doch für sie ist es eine Ehre, eine Würde, für ihren Herrn zu leiden. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man sowas durchmacht und sich dann noch freut? Die Antwort ist, weil sie nicht mit menschlicher, sondern mit Gottes Logik denken. Diese Apostel kannten die Worte aus Matthäus 5 beispielsweise, wo Jesus ihnen gesagt hat, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Diese Apostel wussten, dass sie einen größeren Lohn im Himmel erwarten. Und diese Apostel wussten auch, dass mit dem, was sie hier tun, den gleichen Weg gehen, der Christus gegangen ist. Das ist eine Sache, die Petrus in seinem Brief in 1. Petrus 4, Vers 13 betont. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Wenn du leidest, weil du Gottes Willen tust, wenn du verachtet wirst wegen Zeugnis, wenn du den Kampf gegen deine Sünde spürst, dann wirst du irgendwann unter dieser Last zerbrechen, wenn du nicht Gottes Logik verstehst. Und du wirst dich auch nicht freuen können, wenn du nicht Gottes Logik verstehst. Denn Gottes Logik ist die, dass Leid kein Hindernis, sondern ein Mittel in seinem Plan ist. Es ist ein Mittel in seinem Plan, denn durch Leid formt er dich in sein Bild. Durch Leid stärkt er deine Gewissheit, dass du errettet bist. Und durch Leid lässt er dich auch wissen, dass du noch nicht zu Hause bist. Und durch Leid wird er dir zeigen, dass du sein Mitarbeiter und nicht sein Gegenspieler bist. Und es ist dieses neue Wertesystem, das Gott kreiert, das du brauchst. Nun, die Bibel ist voll von Beispielen, die dieses Wertesystem nicht hatten, die eine Abkürzung genommen haben und die Gottes Werk nicht verstanden haben. Wir sehen ein Beispiel in dem ersten König Israels, beim König Saul. In 1. Samuel 13 befindet er sich im Kampf gegen die Philister. Und es sieht so aus, als wenn die Philister Oberhand gewinnen. Und Saul fängt an, die Kontrolle über sein eigenes Volk zu verlieren. Und er wartet darauf, dass Samuel endlich kommt und das Opfer darbringt. Und irgendwann hat er die Nase voll und sagt, ich muss was machen und ich werde einfach selber dieses Opfer bringen. Und dann kommt Samuel und muss ihm sagen, du warst ungehorsam. Du bist eine Abkürzung gegangen und jetzt wird der Herr das Königtum von dir nehmen. Wir sehen einen Saul, der die Situation gesehen hat und aus Pragmatismus reagiert hat und sich dadurch gegen Gott aufgelehnt hat. Dieser Mann hat Gottes Werk nicht verstanden und hat reagiert mit menschlicher Logik, nicht mit Gottes Logik. Wenn wir weitergehen im Alten Testament, sehen wir eine Michal in 2. Samuel 6, die Frau von David. Die fängt an, ihren Mann zu verachten, als sie David wie ein Verrückter vor der Bundeslade tanzen sieht. Sie hat Davids Freude gar nicht verstanden. Sie verstand gar nicht, was da vor sich ging. Und sie sah das, was vor sich ging, als eine Unehre. Und sie konfrontiert David damit auch. Für sie war es wichtiger, das Gesicht zu bewahren. Sie hat Gottes Werk nicht verstanden und sie reagierte mit menschlicher Logik, nicht mit Gottes Logik. Und das Paradebeispiel dieses Ganzen sehen wir bei Judas Ischariot, dem 30 Silberlinge mehr wert waren als sein Herr Christus. Dieser Mann hat Gottes Werk nicht verstanden und reagierte mit menschlicher Logik, nicht mit göttlicher Logik. All diese Männer und Frauen haben das Wertesystem Gottes nicht geteilt. All diese Menschen hatten andere Dinge, die ihnen wichtiger waren als Gottes Dinge. Nun, wenn du an diesem Punkt bist, wo dein Leben hier auf der Welt als Selbstzweck gesehen wird, wo dir deine Karriere wichtiger ist als dein Zeugnis vor deinen Arbeitskollegen, wo deine Anerkennung dir wichtiger ist als deine Treue vor Gott, wo deine Gesundheit dir wichtiger ist als deine Beziehung zum Herrn, solange dir dein Geld, deine Bildung, dein Leben hier wichtiger ist als Gottes Werk, teilst du Gottes Wertesystem nicht? Und solange das der Fall ist, wird jedes Leid um Christi willen sinnlos erscheinen. Und es wird dich in Verzweiflung treiben. Doch wenn du dahin kommst, wo diese Apostel stehen, wo sie verstehen, wie groß das Werk Gottes ist und was er eigentlich alles vorhat, wenn du dort stehst, wo ein Paulus in der Gefangenschaft schreiben konnte, in Philipper 3, Vers 7, Vers 8, dass alles, was ihm Gewinn war, und dieser Mann hatte viel, dass alles, was ihm Gewinn war, um Christi willen für Verlust geachtet wurde, dann gibt es Freude im Leid. Wenn du verstehst, dass Christus und sein Werk alles ist, dass Christus und sein Werk Bestand hat und bleibt und dass Christus und sein Werk dich erhält. Was brauchst du dann noch mehr? Ein Reformator hat bemerkt, als er über diese Textstelle schrieb, sagte er, darum ist es kein Wunder, dass sich so wenige finden, die stark und widerstandsfähig sind, das Kreuz zu tragen. Denn wir sind fast alle ertrunken und überwältigt vom Sinn des Fleisches. Und es gibt kaum einen unter 100, der meint, dass die Schmach Christi alle Triumphe der Welt weit übertrifft, was der einzige Trost ist. Darum müssen wir umso eifriger über diesen Satz nachdenken, dass wir heute der Leiden Christi teilhaftig geworden sind, damit wir seiner Herrlichkeit teilhaftig werden. Deine Reaktion im Leid wird zeigen, was dir am wichtigsten ist. Deine Reaktion im Leid wird zeigen, was dir scheinbar heute mehr Freude bringt. Aber wenn du verstehst, dass Gottes Werk besteht und dass alles, was er tut, zum Guten geht. Und wenn du verstehst, dass Gott keine Unfälle produziert und keine Fehler macht. Und du vor allen Dingen auch lernst, dass auch wenn es im ersten Moment aussichtslos erscheint, es keine bessere Position gibt, als in seiner Mannschaft zu spielen. Und du dann auch lernst, dass es nichts Größeres auf dieser Welt gibt als sein Evangelium. Dass es nichts Wertvolleres gibt als ihn und ihn allein. Dann kannst du Freude im Leid haben. Und dann musst du auch nicht müde werden in deinem Kampf. Weil dir dieses Leid dann nicht so groß erscheint wie die Herrlichkeit Christi. So sagt Paulus es in Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist das neue Wertesystem. Und das ist hier die Freude, die größer ist als jede Freude auf dieser Welt. Die größer ist als die Freude, die ein Ungläubiger jemals haben kann. Und es ist aus dieser Freude heraus, aus der sich jetzt auch ergibt, was die Apostel weiter tun. Wir lesen in Vers 42, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Diese Männer gehen unbehelligt ihren Weg vorwärts. Sie lassen sich nicht ausbremsen. Ihre Loyalität zu Gott lässt sich nicht in Frage stellen. Sie lassen sich nicht beirren. Nun, die Frage ist, die wir am Anfang gestellt haben, lohnt es sich, auf Gottes Seite zu stehen? Lohnt es sich, die Schwierigkeiten des Lebens auf sich zu nehmen? Lohnt es sich, weiter zu kämpfen? Lohnt es sich, den Kampf gegen die Welt, gegen Satan und gegen die Sünde zu gehen? Dann lass dich ermutigt sein und durchgetragen sein durch diese zwei Gründe. Dass erstens Gottes Werk bestehen wird bis in Ewigkeit. Und wenn der Kampf jetzt auch aussichtslos erscheint, er wird Gewinn bringen. Und lass dich auch ermutigt sein, dass es möglich ist, auch jetzt schon Freude zu spüren in diesem Leid. Und du mit ihm auf seiner Seite sein kannst. Lass mich beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns berufen hast als deine Kinder, damit wir mit dir an deiner Seite arbeiten dürfen. Herr, dass du uns befreit hast, um dir zu folgen, dir zu dienen. Herr, und du weißt, wie schnell unser Blick getrübt ist von dem, was um uns herum passiert. Und du weißt, wie schnell wir uns ablenken lassen, irritieren lassen oder in Zweifel fallen. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu stärkst dadurch, zu wissen, dass nichts deinen Plan umstürzen kann. Dass alles immer dahin führt, dass deine Vorsätze erfüllt werden. Herr, lass uns Teilhaber dessen sein, was du geplant hast. Bewahre uns davor, nicht gegen dich zu streiten und bewahre uns davor, dir nicht, ja nicht als Gegenspieler von dir erfunden zu werden. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch diese Freude schenkst, die übernatürlich ist. Diese Freude schenkst, die nur du schenken kannst. Herr, dass unsere Herzen zur Ruhe kommen in diesem Wissen, dass du alles zum Guten auswirst. Amen.